Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier ist eine Halbzeit mit Ossi.
Ja, hallo Wolf.
Was haben wir auf der Karte?
Die Karte ist nochmal zum Saisonende prall gefüllt natürlich mit der großen Rückkehr des FC Schalke 04. Wir reden über die Insel in der Karibik, die auch immer voller wird, aus Gründen. Und wir reden natürlich auch über den Transfer, der jetzt endlich durch ist. Erling Haaland wechselt zu Manchester City. Besser geht nicht.
Besser geht nicht. Viel Spaß.
Werbung.
Also Ossi, ich habe schon ein paar Tennishallen, wie du weißt, aber mehrere Refugien weltweit. Aber was mir noch fehlt, das ist ein Millionengewinn. Das wäre schon, das wär schon was Feines.
Aber das geht wahrscheinlich nur dir so, Wolf. Du kannst zwar sagen, du hast schon Tennishallen mit allen Belegen, aber andererseits willst du ja auch noch vielleicht auch da ein bisschen ausbauen. Und da hab
ich habe noch nie was gewonnen, also noch nie richtig viel gewonnen.
Auch nicht irgendwie beim Hallenturnier mal eine Salami oder so?
Beim Rubbellos habe ich mal gewonnen.
Ja, aber da habe ich genau das Richtige für dich, nämlich die Süddeutsche Klassenlotterie, kurz SKL. Hast du sicher schon mal gehört? Ja. Die SKL ist eine staatliche Lotterie für ganz Deutschland. Das Besondere der Klassenlotterie ist, dass sie über 6 Monate geht und die Gewinne von Monat zu Monat steigen. Also gut für dich. Die Lotterie nimmt immer mehr Fahrt auf. Bei der SKL kann man jeden Tag mindestens 1 Million Euro gewinnen. Alle Gewinne sind staatlich garantiert. So, also ich würde sagen, besser geht nicht, Wolf, oder?
Wie kann ich mitmachen?
Du, mitmachen ist ganz einfach. Man kann sich ein Los bestellen auf skl.de/gewinnen und dann ganz in Ruhe auf sein Glück warten. Die nächste Lotterie startet schon am 1. Juni. Wichtiger Hinweis von mir, Spielteilnahme ab 18, Glücksspiel kann süchtig machen. Alle Infos unter skl.de/spielsucht.
Werbung Ende.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorf.
Servus, grüezi und hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorf. Das ist eine Halbzeit mit der Podcast Ihres eures Vertrauens. Und an dieser Stelle sende ich ein fröhliches Moin Moin. Gen Norden diesmal, Wolf.
Ja, das stimmt. Ich bin in Hamburg. Guten Morgen. Hallöchen.
Hallöchen, der Mann hat die Location getauscht, also.
Ja.
Was?
Ja, das kann
was
man so
ist der Grund,
das kann man so
was
sagen.
Ist der Grund?
Na, der Grund ist A, ich war gestern in Mönchengladbach.
Ja, sehr gute Sache.
Beim Benefitspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und der ukrainischen Nationalmannschaft. Das erste Spiel, der erste Auftritt der ukrainischen Nationalmannschaft nach Ausbruch des Krieges, war sehr besonders, war sehr ergreifend, sehr emotional zum Teil. Und bin dann in aller Herrgottsfrühe nach Hamburg geflogen, weil hier Presse- und Medientermine sind für Sat.1.
Okay, Early Wolf sozusagen.
Ja, mit dem Early Wolf nach Hamburg.
Und du hast schon den Hamburger Verkehr lieben und schätzen gelernt.
Ja,
wieder.
Das muss man sagen. Also 40 Minuten mit dem Flugzeug von Düsseldorf nach Hamburg und dann 1 Stunde 15 Minuten vom Hamburger Flughafen ins Hotel.
Ja, so kenne ich meine Alsterperle, ne?
Deine Perle.
Meine Perle. So schön es ist, so beschissen ist es auch auf der Straße.
Zumindest um die Zeit.
Ja, doofe Zeit. Wolf, du hast gerade schon das Benefit-Spiel angesprochen. Erstmal sehr gute Sache.
Ja.
Zwei Komponenten natürlich auch. Einmal den guten Zweck nochmal hervorheben. Da kannst du sicherlich gleich auch nochmal ein bisschen was zu erzählen, wie das so war. Das war ja ein anderes Fußballspiel, nehme ich an, als das, was du sonst so mitbekommst, oder?
Ja, total. Also das war auch eine ganz andere Herangehensweise, weil du eben nicht wusstest, was dich erwartet und wer dich erwartet. Mhm. Also die haben dieses Spiel ausgemacht vor 12 Tagen. Das wurde also in der Kürze der Zeit wurde es organisiert und es war einfach toll zu sehen, was dann möglich ist, wenn die Fußballfamilie Seite an Seite steht, in dem Fall. Also Gladbach hat das organisiert. Die ukrainische Nationalmannschaft befindet sich seit ein paar Wochen in der Slowakei im Trainingslager, weil die natürlich auch den sportlichen, die haben einen nationalen Auftrag, aber die haben natürlich auch einen sportlichen Auftrag. Mhm. Nämlich die müssen am 1.6. so stabil stehen, dass sie das Playoff-Halbfinale in Schottland erfolgreich bestehen, um dann gegen Wales, um das WM-Ticket spielen zu können. Das heißt, es waren von der Ukraine oder von der ukrainischen A-Nationalmannschaft alle dabei, bis auf die, die im europäischen Ausland ihr Geld verdienen. Mhm. Also Schachtar Donetsk, Dynamo Kiew, Dnieper, so. Also in allererster Linie, die haben das größte Kontingent gestellt. Also es war ein organisatorischer Aufwand und trotzdem haben alle, inklusive der übertragenen Sender oder des übertragenen Sender, der übertragenen Gewerke, sagen wir es mal so, selbstlos an diesem Projekt gearbeitet und wir waren uns alle der großen Symbolik bewusst. Also das Spiel wurde auch live in die Ukraine übertragen. Mhm. Und als die Nationalhymne erklang und ich saß ja, was unüblich ist, ich saß ja unten direkt am Spielfeldrand. Mhm. Und du dann sehr nah, also bei den Leuten sitzt und in die Gesichter gucken konntest. Und es waren viele Ukrainer im Stadion. Da hast du ganz viel gesehen. Also ganz viele Facetten dessen, was sich da gerade abspielt in der Ukraine. Also Bestürzung, Trauer, auch Hoffnung, teilweise kurze Momente der Freude auch, also der Erleichterung, dass es zumindest mal für 90 Minuten sowas wie Alltag gibt. Das war schon sehr besonders, muss ich sagen.
Glaube ich. Und es ist ja hoffentlich auch eine staatliche Summe dabei rumgekommen.
Ja, ich kenne jetzt den finalen Stand, kenne ich nicht. Mhm. Aber es ist ja klar, dass Gladbach nach Abzug der Kosten alles zur Verfügung stellt für die Ukraine-Hilfe. Bei ProSieben wurde es übertragen, also die Zuschauer haben gespendet. Das ist so die letzte Zahl, die ich gehört habe, war 500.000. Ja. Was ich beachtlich finde. Also dann kommen dann die Einnahmen noch mit dazu. Das wird schon ein stattlicher Betrag.
Super Sache.
Wladimir Klitschko hat sich gemeldet mit einer Videobotschaft. Außergewöhnlich, wirklich.
Ja, sehr, sehr, sehr gute Sache. Was ich nochmal diskutieren wollte, ich weiß nicht, ob du die Möglichkeit hattest, mit Vertretern oder Spielern auch der Ukraine darüber zu reden, über dieses Spiel, was du angesprochen hast. Das ist ja durchaus auch eine Sache, die man diskutieren kann. Ne? Also wie schwierig ist das, sich auf so ein Spiel in der jetzigen Lage vorzubereiten, das dann auch noch durchzuführen?
Total schwierig.
Lass mich es eben kurz zu Ende bringen. Und ich stelle mir es ehrlicherweise auch für einen Gegner schwierig vor, zu sagen, so nach dem Motto, jetzt versauen wir den Ukrainern die WM. Also finde ich auch nicht einfach, gegen ein Land zu spielen, das im Krieg ist, oder?
Weil du emotional sagst, du, ihr müsst unbedingt dabei sein. Wir wollen eigentlich, dass ihr dabei seid. Und natürlich spielen die Schotten am Ende auf eigenen Deckel.
Und ich Aber gestern, schwierig.
Ja, sehr schwierig. Ich habe gestern mit Lars Stindl drüber gesprochen. Der sagte, es war klar, das ist eine sportliche Auseinandersetzung. Also es ist ein Freundschaftsspiel, nicht letzte Intensität, nicht höchstes Tempo. Bei Zweikämpfen eher zurückziehen. Aber sie gehen nicht in das Spiel und sagen, gewinnt mal schön.
Ne? Also das war gestern das Freundschaftsspiel, da finde ich, kann ich das noch, ist auch schon nicht leicht, aber in einem Spiel, wo es dann um so viel geht, wie um eine WM-Teilnahme, da kannst du ja als Schotte dann auch nicht sagen, so, jetzt ziehe ich mal zurück. Also
nein, das machen sie auch nicht. Ja. Aber das ist auch nicht das, was die Ukrainer wollen. Mhm. Wenn sie jetzt eine Wildcard bekommen hätten für die WM, und das wurde ja durchaus auch diskutiert, ob man sie einfach durchwinkt, wäre das natürlich ein großer Zug gewesen, aber es hätte sie nicht wirklich zufriedengestellt, weil die sich einfach sportlich qualifizieren wollen. Mhm. Also die treten ja auch an, weil sie die sportliche Auseinandersetzung suchen. Ja.
Ja, finde ich beachtlich, aber es ist, ich kann mir es halt echt sowohl für die eine als auch für die andere Seite echt schwer vorstellen, wie das.
Da geht. Waren jetzt halt, da sind gestern waren ausschließlich Spieler dabei, die Mitte Dezember ihr letztes Pflichtspiel bestritten haben. Da dann hat die ukrainische, ja. die ukrainische Liga Pause gemacht. Letztes Länderspiel war im November, Länderspieltermin, ne? Mhm. Letztes Pflichtspiel in der ukrainischen Liga, Mitte Dezember, ich glaube 3 Tage oder 4 Tage, bevor die Rückrunde oder die Liga aus der Winterpause kam oder hätte kommen sollen, ist der Krieg ausgebrochen. Mhm. So, damit wurde die Liga abgebrochen. Es gab ein paar Testspiele zuletzt, also Dynamo Kiew hat ja auch in Dortmund gespielt. Donetsk hat 2 oder 3 Freundschaftsspiele absolviert oder Spendenspiele absolviert. So, und ansonsten müssen die jetzt alle matchfit werden innerhalb von 4-6 Wochen. Also das ist eine echte Herausforderung für den kompletten Verband, also insbesondere natürlich für Nationaltrainer dann.
Ja, und das ist ja, ich meine, jeder, der selber
und, schon... Und gleichzeitig hörst du aus der Heimat, macht uns stolz und die hören natürlich von ihren Angehörigen, was da gerade im Land vor sich geht. Da ist der vierte Torhüter, oder ja, einer von 4 Torhütern, so muss man sagen, der gestern zweite Hälfte gespielt hat, der hat erzählt, dass er also die ersten Bombennächte mitgemacht hat und wann immer es ging, dann rausgegangen ist, um sich fit zu halten oder beziehungsweise fit zu bleiben. Also der ist dann quasi übers Trümmerfeld gelaufen und Wahnsinn. Hat da Steigerungsläufe gemacht. Also es ist wirklich, es ist absurd. Also es ist unvorstellbar. Es ist wirklich unvorstellbar.
Ja, das meinte ich, ne? Und jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß ja auch, was das für eine, trotzdem irgendwie auch eine Kopfsache ist, wenn du auf dem Platz stehst und das dann auszublenden, was in der Heimat abgeht. Jeder hat da wahrscheinlich Verwandte und Leute, die da selbst irgendwie entweder zu Schaden gekommen sind oder sich noch in der Situation befinden. Also das kann man sich echt nicht vorstellen, dass
Der Nationaltrainer sagte, der Nationaltrainer sagte, wenn es mir gelingt, diese Mannschaft zur Weltmeisterschaft zu bringen, dann hatte mein Leben einen Sinn. Oh. Und wenn du dir das auf der Zunge zergehen lässt, also wenn du dir diesen Satz auf der Zunge zergehen lässt, dann kannst du in Ansätzen ermessen, welche Größe das hat und welche Bedeutung das hat.
Ja, krass. Wirklich krass. Lars Stindl ist auch noch ein gutes Stichwort, Wolf. Der hat sich nämlich nach dem letzten Podcast bei mir gemeldet. Vorletzte, der Lars Stindl, den du gerade erwähnt hast. Schönen Gruß an dieser Stelle. Hatte sich tatsächlich mit einer sehr netten Sprachnachricht an uns gewendet und hat gesagt, dass wir ihm immer die Fahrt nach Meerbusch verkürzen vom Training zurück. Und er wollte sich einmal kurz noch mal zu der Szene äußern beim 3:3 in Freiburg und hat das noch mal sehr, sehr ausführlich geschildert. An dieser Stelle noch mal vielen Dank dafür, Lars. Er hat gesagt, ich glaube, wir lagen nicht so verkehrt mit dem, was wir damals gebrabbelt haben. Aber er hat das aus seiner Sicht noch mal geschildert. Also, dass er da jeden Fan, der im Prinzip sich nicht gefreut hat mit der Mannschaft, trotzdem verstehen konnte. Was er nicht verstanden hat, um das vielleicht nochmal einmal klarzustellen, ist, dass es ein paar Tage vorher halt ein Treffen gab mit den Fans, wo sie im Prinzip aus seiner Sicht das Thema ausgeräumt hatten und es dann trotzdem nochmal dazu gekommen ist. Und da sagte, das findet er dann irgendwie schade, weil dann brauchen wir halt so eine Kommunikation nicht zu machen, ne? Wenn wir dann danach auseinandergehen und jeder hat seine Punkte eingebracht, die er auch total verstanden hat, und sagt so jetzt gemeinsam wieder für den Club, und wir haben ja echt auch viel geleistet in der Vergangenheit, viele Spieler für den Verein. Jetzt geht's nur zusammen und dann passiert das, dann verstehe ich, dass man da ja ins Grübeln kommt, so. Und das wollte er eigentlich einfach nochmal sagen. Neben dem, dass er unseren Podcast nochmal gefeiert hat.
Ja. Und gestern 45 Minuten an meiner Seite als Co-Kommentator. Sehr, 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 sehr geil.
Besser geht nicht.
Kann man so sagen.
Sowieso, besser geht nicht ist ein gutes Stichwort, Wolf. wir sind ja ein bisschen unter Druck.
Was denn? Was die Aufsteiger betrifft, oder?
Ja, nee, ich meinte jetzt eher so, was unseren Grillabend angeht.
Ach so, ja.
Wir haben vor langer, langer Zeit einen Grillabend ausgelobt nach der Saison. in der Sommerpause. Wir haben da jetzt nochmal tief in den Archiven gekramt, alle Bewerbungen uns angeschaut. Es sind jede Menge, wirklich, was echt cool ist. Wolf und ich sind dabei, ein Datum zu finden. Definitiv in der Sommerpause, also zwischen Saisonende und Saisonstart soll es passieren. Es wird mutmaßlich, so viel können wir bereits verraten, im Raum Hannover stattfinden.
Ja, okay.
Wir beide werden dabei sein. Es wird Grillgut geben.
Ja, du wirst bezahlen.
Ich werde bezahlen, Kaltgetränke. Aber ob ich bezahle, wird sich noch rausstellen, weil auch da, Wolf, freu dich nicht zu früh. Es gibt, es ist noch ein Spieltag. Und ich sag mal so, die Tabellen-Zwischenauswertung ist noch sehr eng.
Mhm.
So, das will ich nicht zu viel verraten, weil das geht dann nächste Woche, wird es die Auflösung unserer Tabellentipps geben und damit auch die Klärung, wer diesen Abend finanziert. Aber es sind bestimmt ganz viele gespannt, wer dann dabei sein darf. Wir haben, wie gesagt, schon eine Vorauswahl getroffen. Die Gästeliste ist aber noch offen. Also das heißt, an dieser Stelle nochmal, eine Woche ist noch Zeit. Bewerbt euch unter eine Halbzeit mit bei Instagram. Schreibt uns an einehalbzeitmit@rnd.de per Mail. Schickt uns Sprachnachrichten, whatever, Videos. Wir freuen uns über alles, über jeden Bewerber, so kreativ wie möglich. Denn, und da waren wir immer streng, Wolf, bei allen Verlosungen, Gewinnspielen, die wir gemacht haben, die Messlatte liegt natürlich sehr, sehr hoch.
Also die Latte liegt hoch.
Sehr, sehr hoch. Also wir haben da wirklich schon guten Stuff bekommen. Und ja, wie gesagt, eine Woche ist noch offen. So, jetzt habe ich sehr, sehr viel.
Das war, ne?
Ja, ich muss jetzt erstmal einen Schluck trinken.
Fürbitten. Mhm. Was hast du denn noch auf der Karte?
Fürbitten, auch ein gutes Thema. Meine Tochter ist getauft worden, Wolf.
Ja.
Ja. Sehr schöne Momente auch gewesen. Sehr schöne Fürbitten, weil du gerade darauf kamst, dachte ich, kann man das an dieser Stelle nochmal erwähnen. Es war ein wirklich wunderschöner Tag und ich bin unfassbar stolz gewesen über diese Momente dort.
Fantastisch.
Wie der FC Schalke.
Ja. Wow.
Ist das eine Überleitung.
Ja.
In der Kathedrale des S04 ist auch viel passiert letzte Woche. Schalke ist zurück. Willkommen zurück. Wir freuen uns, glaube ich, alle, Wolf. Wir haben den Verein oft genug auch belächelt, muss man sagen. Mal auch zu Recht.
Nein, belächelt nicht. Also wir haben ja nicht mehr draus gemacht als wahr. Ja. Wir haben nur über das geredet, was war. Also
ja, so sind wir.
Jetzt kann man sagen, okay, bei Roberto Di Matteo haben wir mitunter überzogen.
Nein.
Das stimmt, aber ich weiß, wer der Nächste ist, der da auf die Insel fliegt. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich weiß schon, einer mit griechischem Namen. Und da habe ich mir gedacht, ja, mei, also das ist halt irgendwie, also scheint das sehr typisch zu sein für die Geschäftsgebaren. Das ist dann egal, wer das königsblaue Gewand trägt da oben und auf der Kasse sitzt. Aber das wird immer wieder gerne gemacht.
Also vielleicht, um das nochmal zu erklären.
Also der Vertrag von Dimitrios Gramotzis hat sich jetzt um 15 Jahre verlängert und er wird jetzt einen namhaften zweistelligen Millionenbetrag im Jahr verdienen. Also so, das ist so die Lesart. Zugespitzt.
Ja, leicht.
Pointiert.
Minimal pointiert, aber tatsächlich hat sich der Vertrag von Herrn Gramotzis nochmal verlängert mit dem Aufstieg der Königsblauen und wie du sagst, der wird das Ticket auf die Insel schon gebucht haben und dort sitzt ein ehemaliger Schalker Trainer mit seinem Cocktail in der Hand und freut sich.
Dimi, leg dich hier an meine Seite. Es gibt's genügend. Es ist reichlich für alle da.
Ja, also was hast du ernsthaft gedacht, als du davon?
Das habe ich gedacht. Ich musste innerlich lachen. Ich musste wirklich lachen. Ich hab gedacht, dass jetzt noch zwei, drei Namen auftauchen im Zuge dessen, die auch noch großzügig alimentiert werden oder partizipieren am Aufstieg. Ich habe gedacht, Christian Groß, da wird es doch auch irgendeine Klausel geben, sehr wahrscheinlich.
Stimmt.
Ja. Nein, also das, ich habe mich, weißt du was, ich habe mich in allererster Linie, habe ich mich gefreut, dass ich wieder regelmäßiger nach Schalke komme. Darüber habe ich mich wahrhaftig gefreut.
Und weißt du, wer sich noch gefreut hat, Wolf?
Wer?
Er hat uns nämlich geschrieben, ein Mann, der dich damals auf dem Parkplatz angebrüllt hat. Er hat nämlich geschrieben, ey Sky, wir sind wieder da.
Wir sind wieder da, ja. Ja, also das ist halt, Schalke gehört für mich in die erste Bundesliga. Ja. Es ist ein besonderer Verein mit einer besonderen Strahlkraft, mit einer besonderen Emotionalität. Vor einem Jahr mussten Spieler und Verantwortliche sprinten durch den Stadionumlauf, um wegzukommen. Jetzt sprinteten alle zusammen und zwar einander in die Arme und feierten den Aufstieg. Das war einfach ein besonderer Moment. Also ich habe noch Bilder aus der Arena bekommen um 2.30 Uhr, ja, wo mit fröhlich mit Bier in der Hand und guck mal, wo wir gerade stehen. Ja.
Absolut. Also wie gesagt, ich freue mich auch. Ich glaube, ich habe gestern mit unserem geschätzten Kolumnisten Michael Rummenigge gesprochen, der halber Dortmunder und halber Bayer ist, und er sagt, er saß vorm Fernseher und hat gejubelt, als es 3-2 fiel, weil Schalke einfach, wie du sagst, in die erste Liga gehört. Ich glaube, die Liga braucht auch diese Emotionen, diese emotionalen Clubs. Die Liga braucht das Derby gegen Dortmund. Das ist einfach das emotionalste Spiel in der Bundesliga. Das gab es jetzt nicht. Das ist cool, dass es das wieder gibt. Klar, bei allem Respekt an Bochum, das war auch ein cooles Derby, aber es ist halt das kleine Derby. Und das große Derby ist Dortmund gegen Schalke.
Nein, darüber hinaus, also Bochum passt ja auch gut in die erste Liga. Also das,
absolut.
Das gehört ja zur Wahrheit auch dazu. Aber Schalke ist halt für mich eigentlich nicht nur Erstligist, sondern jetzt wollen wir es nicht zu groß machen und auch nicht zu weit spannen und irgendwie Erwartungshaltung schüren, aber das ist für mich ein deutscher Europapokalteilnehmer.
Genau, also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Es haben sich ja durchaus schon wieder Clublegenden noch und nöcher geäußert. Unter anderem habe ich gelesen von Altintop, der gesagt hat, Schalke gehört in die Top 3 und da müssen sie auch wieder hin. Ich glaube, da muss man jetzt aufpassen. Ne?
Genau, ja, total. Also das erste Bundesliga-Jahr ist ein reines Aufsteigerjahr.
Konsolidierung, also finde ich. Also,
genau. Und das zweite ist es übrigens auch, weil nicht wenige, also fragen nach bei den Fahrstuhlclubs, das zweite Jahr ist das Schwierigste, weil im ersten die Sinne geschärft sind und im zweiten wird dann schon wieder in Regionen geschielt, für die sie noch nicht vorgesehen sind.
Ja, das wird schwer genug, sage ich dir. Und
es geht jetzt darum, einfach sinnvoll zu wirtschaften, gut zu wirtschaften, nachhaltig zu wirtschaften, damit der Club nicht in Schieflage gerät. Und sich der Position bewusst sein. Und das ist die Aufsteigerposition. Das ist auch gar nicht schlimm. Das ist auch gut so, für die ein oder andere Überraschung zu sorgen. Aber jetzt nicht mit einem halben Auge auf die ersten 6 oder 7, wie in dem Jahr, zu schielen, sondern einfach mach mal ein Jahr, wo du sicher Elfter wirst und mit dem Abstieg nichts zu tun hast oder Zwölfter wirst.
Das wäre schon Erfolg. Wäre schon Erfolg, ja, finde ich.
Und so müssen sie es auch sehen und so müssen sie es auch verbuchen.
Ich finde, dass Peter Knebel und Rufen Schröder, da kommen mir teilweise ein bisschen zu kurz in der ganzen Betrachtung, weil die haben echt beide einen riesen Job gemacht. Also A, haben sie mit wirtschaftlich den Club wieder, was echt nicht einfach war, in eine bessere Zeiten geführt. Es ist immer noch eine Riesenaufgabe, aber die haben ja den Kader mit sehr, sehr wenig Geld bestücken können und müssen und umbauen müssen und haben das hingekriegt mit vielen Spielern, die vorher vielleicht nicht so geläufig waren, und trotzdem ist daraus eine Mannschaft gewachsen und die hat es am Ende geschafft. Dann haben sie eine mutige Entscheidung getroffen, nämlich den von dir genannten Herrn Gramotzis dann 8 Spieltage vor Schluss vor die Tür zu setzen. Macht auch nicht jeder. Aber sie waren offenbar der Überzeugung und haben dann mit Mike Büskens jemanden geholt, der halt wie kein Zweiter für Schalke und für diesen Club und für diese Malocha-Mentalität.
Ja, für die Werte steht.
Genau.
Für die Werte steht. Das ist so.
Ich finde es jetzt so ein bisschen, der logische Schritt wäre doch gewesen, zu sagen, wenn du dir die Bilanz anguckst, wir sind mit Mike Büskens aufgestiegen, der hat nur ein Spiel verloren, der passt hier hin wie Arsch auf Eimer, mit dem machen wir weiter.
Ja, das wäre ein logischer Schritt und das wäre auch der typische Schritt. Und ich finde es ich finde es ziemlich gut, dass er ja auch von sich aus, meine ich, gesagt hat, ich gehe zurück in die zweite Reihe.
Ja.
Und bleibe im Trainerstab, helfe wieder, wenn's sein muss oder wenn nur der Mann ist, weil er hilft halt, weil er Schalker ist. Das gehört halt mit zur Institution Büskens oder zum Gesamtdenkmal Büskens mit dazu. Und es dann eben auch in dem Moment, wo er seinen Auftrag erfüllt hat, letztlich wieder zur Seite zu treten. Nicht zurückzutreten, sondern einfach nur zur Seite zu treten. Das finde ich, das nötigt mir größten Respekt ab.
Ja, weil es ungewöhnlich ist, ne? Und weil es ja natürlich auch zeigt, dass es nicht um ihn geht oder sich um sich selbst geht, sondern tatsächlich um den Club. Und auf jeden Fall Hut ab, aber gestern auch lange diskutiert, auch mit Kollegen diskutiert und abends vorm Fernseher noch diskutiert, wer denn derjenige sein könnte, der Schalke dorthin bringt. Hast du einen Trainer in der Tasche, Wolf? Wen könntest du dir vorstellen bei Schalke? Wer wäre ein richtiger Trainer für diese Mannschaft, auch in der Situation, die ja jetzt komplett neu ist als Aufsteiger? Du kommst wieder zurück, bist aber trotzdem irgendwie, hat dich jeder gleich auf dem Zettel. Also es wird ja jetzt keine Mannschaften geben, die Schalke groß unterschätzen werden, wie es vielleicht bei einem Aufsteiger Greuther Fürth der Fall ist, behaupte ich jetzt zumindest mal.
Ich fände Farke eine gute Lösung.
Trotz seiner Dortmunder Vorgeschichte?
Ja, trotz der Dortmunder Vorgeschichte. Also ich sehe es jetzt nicht emotional, sondern einfach mal inhaltlich.
Ja.
Also nicht emotional politisch, sondern einfach inhaltlich. Ich fände auch Sandro Schwarz eine gute Lösung. Weil das halt Leute sind, die selbst eine gewisse Emotionalität ausstrahlen und damit auch spielen und umgehen können. Und weil es zwei Persönlichkeiten sind, die mit dem Club noch wachsen können.
Also vom
wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Also die beide wissen, was es heißt, neu in der Liga zu sein, was es heißt, auch demütig an Aufgaben ranzugehen. So. Also Farke mit Norwich auch aufgestiegen, auch Klassenkampf, Überlebenskampf in der Liga. Also das sind jetzt so zwei Namen, die mir spontan einfallen würden. Aber also mit einer klaren Idee, also mit einer positiven Idee oder mit einer Idee von positivem Fußball, sagen wir es mal so.
Das sind jetzt nicht die ganz großen Namen. Bei Schalke ist es natürlich dann auch sofort so, dass große Namen gehandelt werden. Bist du per se dann schon jemand, der sagt, okay,
sag mal einen großen Namen, der gehandelt wird.
Ich sag Favre.
Bitte?
Favre, Lucien Favre.
Favre.
Ja. Mhm. Ob er gehandelt wird, also sag ich mal, ist ja auf dem Markt, wäre ja zu haben. Ist ein Trainer, der schon öfter mit Schalke in Verbindung gebracht wurde in der Vergangenheit, schon lange auch vor seiner Dortmunder Tätigkeit mehrfach dort ein Thema gewesen. Ein Trainer, der seine Handschrift bei verschiedenen Clubs hinterlassen hat, der Erfahrung hat ohne Ende. Ob er nach Schalke passt, stelle ich jetzt zur Diskussion. Ne?
Also grundsätzlich würde ich ihm die Aufgabe zutrauen, weil ich von ihm persönlich viel halte. Bin mir nicht sicher, ob er in dieses Umfeld reinpasst.
Ja. Ja, weil er halt ein anderer Typ ist. Ne? Er steht jetzt nicht gerade für Emotionalität und muss man ja sagen. Und ist
ja, weil das war das, was er damals mit Gladbach gemacht hat, war schon herausragend. Das muss man sagen. Also gerettet und neu aufgebaut und in die Champions League geführt.
Ja, und bis heute würde ich sagen, gibt es auch in Dortmund den einen oder anderen, der sagt, das war der beste Trainer, der hier in den letzten, seit nach Klopp rumgesprungen ist, und die Bilanz spricht jetzt auch nicht gegen ihn so. Also das wäre halt, wäre halt ein anderes Modell, ne? Wäre ein komplett anderes Modell als die genannten von dir, Farke oder Schwarz.
Ja.
Sicherlich eher jüngere Trainer mit eben noch nicht so dem ganz großen Glamour, weiß ich nicht, Namen, aber vor allen Dingen Farke finde ich extrem spannend. Es ist natürlich so ein bisschen, finde ich, die Gefahr, dass du einen zweiten David Wagner 2.0 hast irgendwie, ne? Finde ich. Das ist so der erste Reflex, den man hat. War Dortmund Nachwuchstrainer, dann woanders hingegangen, ne? Cooler Typ, steht für Emotionen. Ja. Hat Schalke halt schon mal probiert mit Wagner.
Ja, also das will gut überlegt sein, was da passiert. Also was auf der Position da passiert.
Glaubst du, dass Büskens mitgefragt wird? Und wäre es richtig, ihn mit einzubeziehen? Weil ich meine, wer
100%, ja. 100%. Also du musst ja wissen, wer unter ihm Cheftrainer ist.
Ja, deshalb also, frage ich.
Das musst du. Nein, ich glaube, also der arbeitet ja, der arbeitet cluborientiert. Also der arbeitet dahingehend, dass er das Beste für Schalke will, nicht das Beste für sich. Also idealerweise passt es zusammen. So, aber ich bin mir sicher, dass sie ihn danach fragen, wen könntest du dir vorstellen? Wer könnte das hier machen?
Hüb Stevens wäre vielleicht noch frei.
Ja.
Die siebte.
Bin ganz sicher, ja.
Für 3 Spiele würde ich es machen. Und die Null muss stehen.
Ja.
Simon Terodde war natürlich der Aufstiegsgarant, ich glaube mit bislang 29 Treffern, wie lange kein Zweitligastürmer mehr eine Wahnsinnsquote, und auch wir haben schon öfter über ihn gesprochen, es ist jetzt das Thema von, ich glaube Lothar war es, mal wieder aufgemacht worden, zu sagen, der muss mit zur WM. Ich habe viel darüber gelesen, viele Diskussionen auch verfolgt. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich fange mal an. Also aus meiner Sicht ist das eine Schwachsinnsaussage, weil ich finde, also man muss das dann schon mehr sehen als die Tore. Und wenn du die Spielweise auch der Nationalmannschaft jetzt unter Hansi Flick siehst, wenn du siehst, was Terodde für ein Typ ist, dann kannst du natürlich immer sagen, genau so einen haben wir eben nicht, den du mal reinwerfen kannst in einer.
Das ist der entscheidende Punkt.
85.
Du musst als Nationaltrainer musst du abwägen, brauchen wir so einen, und das ist ein Spielertyp und ein Stürmertyp, der uns fehlt. Haben wir für so einen Spielertypen einen Platz frei oder nicht?
Genau.
Das gilt es abzuwägen.
Und ich bin der Meinung, nein. Also ich glaube auch nicht, dass es realistisch ist, davon mal abgesehen, aber...
Weil für mich ist es kein Zweitligastürmer, für mich ist es ein Torjäger.
Also du sagst, egal welche Liga?
Liga unabhängig, ja, klar. Mhm. Ja,
ja, klar, er tut ist
sich
es nicht,
der,
ne?
Er tut sich in der zweiten Liga, tut er sich ein bisschen leichter. Das ist ja offensichtlich so. Weil er immer bei Clubs gespielt hat, die gewisse Ambitionen hatten. Ne? Also gewisse Aufstiegsambitionen hatten. Wenn er mit denen aufgestiegen ist, war halt automatisch die komplette Mannschaft ein Stück weiter weg vom gegnerischen Tor. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass ihm kein Club wirklich die Chance gegeben hat, sich in der ersten Liga durchzusetzen. Also wenn jetzt einer wie Terodde bei Bayern München spielen würde, würde er auch 20, 25 Tore machen. Bin ich überzeugt von.
Ist aber eine andere Geschichte, ne? Also die
ist ja natürlich, ist es eine andere Geschichte. Also deshalb ist es, also das muss Hansi Flick für sich klarziehen. Ein Stürmertyp, ein Spielertyp, der deutschen Fußballnationalmannschaft fehlt. Brauchen wir den oder brauchen wir den nicht?
Ja, also genau richtig analysiert.
Man kann auf den Gedanken kommen, dass man so jemanden braucht. Und sei es nur für die letzten 5 Minuten im entscheidenden Gruppenspiel, im Achtelfinale. Du darfst 5-mal wechseln. Also kannst es dir leisten. Es sind nicht nur 3 Wechsel. Auch das musst du ja mit einbeziehen. Dementsprechend, why not?
Ich finde die Diskussion spannend. Ich habe da eine klare Meinung. Ich glaube weder, dass es so kommen wird, noch dass überhaupt ernsthaft Hansi Flick sich darüber Gedanken macht. Weil ich glaube, er hat das für sich vorab schon beantwortet, die Frage mit einem klaren Nein. Brauchen wir nicht oder wir haben den Platz nicht. Es wird so schon eng, kuschelig.
Ja, auch auf den Gedanken kann man kommen. Wir haben so hochqualifiziertes Personal, also wir haben genug Leute, die 5 Minuten vor Schluss reinkommen können und das entscheidende Tor machen können. Und auch dem kann ich folgen. Aber ja. wenn argumentiert wird, dass ein Spielertyp, der uns fehlt, ja, stimmt. In der Nationalmannschaft, ja, stimmt.
Absolut.
Es stimmt. Ja. Es gibt ihn nicht und der ist ein Finisher vom anderen Stern.
Ein Knipser. Ein reiner Knipser.
Ja.
Auch ein anderer reiner Knipser hat uns in diesem Podcast schon oft beschäftigt und wir kommen auch in dieser Woche nicht an ihm vorbei, Wolf, weil es ist tatsächlich passiert. A ist der Wechsel von Erling Haaland.
Gott sei Dank.
Ja, mehr oder weniger, sage ich bewusst, ja. Offiziell.
Und wer hat letztes Jahr schon gesagt?
Der Mann ist so gierig, ne? Ich wollte gerade sagen, die Krake, das Orakel, Wolfuß hat es bereits vor mindestens 6 Monaten gesagt und prophezeit. An dieser Stelle nochmal Chapeau. Dafür. Es ist tatsächlich so gekommen und wir haben auch schon oft genug drüber geredet. Jetzt ist es soweit, jetzt können wir nochmal drüber reden. Also, ja. Passt Erling Haaland zu Manchester City?
Das ist eine gute Frage.
Ja.
Das ist eine gute Frage. Also es ist ja ein ähnlicher Spielertyp oder ein ähnlicher Charakter wie Zlatan Ibrahimovic.
Ich dachte, du sagst es wie Simon Terodde.
Ja. Zlatan Ibrahimovic hat es mit Pep Guardiola nicht geschafft.
Die hassen sich, glaube ich, bis heute, oder?
Ja. Ja. Ich glaube ja, ich glaube es, also es basiert auf Gegenseitigkeit, ja. Glaube ich. Ja. Ja, sehr wahrscheinlich. Das wird interessant. Das ist ein Spielertyp, den Manchester City nicht hat.
Ja.
Pep Guardiola schien mir nicht restlos überzeugt, dass dieser Spielertyp fehlt.
Ja,
Jetzt in der Champions League hat, glaube ich, zu einer Tempoverschärfung geführt, was diesen Transfer betrifft.
Auch, ja.
Weil plötzlich ganz viele Menschen der Meinung waren, es wäre gut, so einen zu haben. Einfach auch mal einen gegen den Strich im Zweifel. Ja, also eigentlich müsste es passen. Guter Trainer, außergewöhnlicher Stürmer. Aber man muss es halt sehen. Man muss es in der Praxis sehen.
Aber es muss viel passieren, oder? Also ich sag mal, Pep muss sich natürlich, ich sag mal, ein bisschen neu erfinden, würde ich das jetzt mal formulieren. Also,
naja, das Erste, was passieren muss, ist, Erling Haaland muss sich einordnen.
Ja, oder?
Alles, was ich aus Dortmund höre, ist super professioneller Lebenswandel.
Ja.
Für einen 21-Jährigen außergewöhnliche Arbeitseinstellung, das schon mal gut, ja, das ist schon mal gut. Er wird sich wundern, wenn er bei Pep Guardiola in einem Spiel gegen den FC Chelsea plötzlich auf der Bank sitzt. Warum? Weil es der Pep sagt, weil er eine ganz spezielle taktische Idee hat. Und da bin ich gespannt, ob er in der Lage ist, da die Nerven zu behalten.
Das
oder ob er dann anfängt zu feuern, weil wenn er feuert, ist er weg.
Das ist
und zwar völlig egal, ob der jetzt, in dem Fall ist es glaube ich so, dass es auch für den Scheich nicht wenig Geld ist.
Weil du meinst für unseren Scheich, für den
City-Scheich, den reichen Scheich. Aber weil für das Paket, das ja dann 350 Millionen wert ist, kriegst du schon mal ein paar Boote und auch ein Flugzeug oder so.
Wenn du es denn benutzen darfst.
Also dementsprechend gibt es, glaube ich, schon eine zumindest unterschwellige Verpflichtung oder den unterschwelligen Druck, den musste bringen. Aber da wäre Haaland nicht der Erste, wo es Pep egal wäre.
Ich wollte sagen, wenn einem
auch schon
egal
mal draußen,
ist,
ne?
Genau. Aber der, Grealish ist ein gutes Beispiel, der hat auch ein paar Millionchen gekostet.
Ja.
Aber bei Haaland ist ja, du hast gesagt, der Spieler muss sich natürlich damit abfinden, dass er vielleicht das eine oder andere Mal auf der Bank sitzt, was er jetzt nicht so kennt. Ich finde auch, die Mannschaft muss sich natürlich auf ihn einlassen, weil ich glaube, so viel ist klar, wenn man Spiele von City regelmäßig verfolgt, ist das Spiel mit einem Spieler wie Haaland ein anderes. Muss es ein anderes sein.
Hundertprozentig, weil es ein klarer Zielspieler
ist.
Und einen klaren Zielspieler gibt es im Moment nicht.
Exakt. Und das heißt, das muss der Trainer mitmachen. Das wird er hoffentlich tun, weil sonst hätten sie ihn, glaube ich, nicht holen müssen, wenn es keine Idee ist. So, Und das muss die Mannschaft auch mittragen und mit umsetzen natürlich, weil es ist eine komplett andere Ausrichtung für City, wenn ein Spieler wie Haaland auf dem Platz steht. Das macht es extrem spannend, finde ich, weil City dann irgendwie eine neue Komponente noch reinkriegt, die sie bislang noch nicht so hatten, ob das dann funktioniert.
Es ist eine neue Komponente. Die Frage ist, wie Guardiola diese Komponente nutzen will.
Ja, absolut. Genau. Und wie Haaland damit umgeht. Und ich glaube, das habe ich halt viel aus Dortmund auch gehört. Und es war jetzt auch kein Geheimnis, dass er zuletzt oft gefehlt hat aufgrund von Verletzungen. Ich glaube, auch das wird eine Herausforderung zu sagen. Also ich glaube, mit Sicherheit hat City eine der besten medizinischen Abteilungen der Welt, würde ich jetzt mal einfach
natürlich
tippen.
Natürlich, ohne, die können sie im Zweifel, können die es schneiden lassen, mitten in der Arztpraxis.
Genau, sogar in der Arztpraxis. Das
Haaland einfach zu sehen, wie der Muskelfaserriss unter Schnee reagiert. Ist doch gut, wenn man es weiß.
Genau, dass Haaland ein bisschen auf seinen Körper auch hören muss, ne? Und dass man vielleicht sagt, okay, hier mal 20% weniger helfen mir mehr.
Genau das ist der Punkt. Ja. Das ist, in Dortmund hat er auch mit 80% gespielt, genau, und war wertvoll.
Genau.
Das wird es bei Manchester City nicht geben.
Ja, und ich glaube, den Fehler darf er auch nicht machen. Ne? Du hast ja jetzt schon gesehen, sein Körper hat ihm ja schon einige Spiele verweigert. Und dann muss man halt vielleicht einfach sagen, okay, dann bei allem Ehrgeiz, den er ja, glaube ich, hat wie kaum ein Zweiter, muss man dann vielleicht auch mal zurückstecken. Sei es im Training oder eben in dem einen oder anderen Spiel. Und dann mit 80% wird der, genau wie du sagst, mit Sicherheit nicht auflaufen bei Pep. Oder
grundsätzlich ist es so. Das ist der Spielertyp mit all seiner Qualität, der Manchester City fehlt. Das bedeutet, wenn es ein fehlendes Puzzlestück gab für den Champions-League-Sieg, personeller Natur, ist es hiermit gefunden.
Siehst du das so?
Ja, sehe ich so.
Das sehe ich zum Beispiel nicht so, weil ich sage, die hätten mit der... Ich sage, wenn ich mir die Spiele anschaue, dann...
Nee, wenn es so ist. Das ist jetzt hypothetisch.
Ach so, okay.
Also wenn es daran liegt, dass Manchester City zum Champions League Triumph ein Spielertyp gefehlt hat, dann ist es dieser Spielertyp, der gefehlt hat, weil das einzige ist, was Manchester City offensichtlich nicht hatte bislang.
Ein Knipser.
Genau. Ansonsten alles. Super Innenverteidigung, super Torwart, super Außenverteidiger, Mittelfeldspieler, so weit das Auge reicht, Außenstürmer, was willst du haben, in welcher Kategorie, in allen Farben und in allen Formen. Was gefehlt hat, war ein Mittelstürmer, der auch die 100 Meter unter 6 Sekunden läuft, dazu noch 4,20 Meter groß ist und trifft, alles trifft. So. Also jetzt hat diese Mannschaft tatsächlich alles.
Ja, und es wird wahrscheinlich noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, würde ich mal tippen.
Ich vermute auch. Ich denke, dass er noch 7 Mittelfeldspieler holt, glaube ich sicher, ganz sicher. Bin ich hundertprozentig davon überzeugt, aber das sind ja dann Nuancen, um Nuancen zu verändern. Das ist ein großes Puzzlestück. Und jetzt werden wir sehen, ob es das tatsächlich war, was Manchester City in den vergangenen Jahren gefehlt hat und sie daran gehindert hat, nicht die Champions League zu gewinnen. Oder aber, ob es vielleicht noch einen anderen Punkt gibt.
Ich bin gespannt. Also,
Nach
dem Jahr sind wir schlauer. Es ist auch in diesem Jahr ja noch, sind ja noch 2 Spiele zu spielen. City und Liverpool haben ihre Hausaufgaben gemacht. Ich habe gesehen, beim Blick auf den Spielplan gibt es ja einerseits in Deutschland noch eine extrem spannende Konstellation geben, nämlich wenn Felix Magath in die Relegation muss, möglicherweise mit Hertha gegen den HSV. Wäre natürlich eine unfassbare Geschichte.
Und das hat er geträumt. Er hat es geträumt. In dem Moment, wo er angetreten ist.
Ja, mit in im Wahn von 5 Liter grünem Tee. Da hat der Wahnvorstellung.
Ja, also ja. Und die hatten jetzt 2 Matchbälle, ne? Also
absolut,
die müssen nur Bielefeld ins Ziel bringen oder aber gegen die Mainzer jenseits von Gut und Böse zumindest einen Punkt holen.
Hätte gereicht. Ist nicht der Fall.
Und das ist in Dortmund, das wird brutal schwer, glaube ich. Ich glaube nicht, dass sie in Dortmund gewinnen.
Und Stuttgart. Und
ich glaube auch nicht, dass sie in Dortmund was holen, weil in Dortmund ist einfach zu viel. Also Haaland-Abschied, Zorc-Abschied.
Schmelzer-Abschied nicht zu vergessen.
Ja, Schmelzer-Abschied, genau. Das wird super emotional. Ich glaube, dass die noch mal Gas geben.
Viele wussten übrigens nicht mal, dass der noch da ist. Das nur am Rande. Aber ja.
Er hat da scheinbar im Moment nicht in der Verfassung, Spiele zu gewinnen, unmögliche Spiele zu gewinnen. Ich habe mich schon häufiger getäuscht bei Hertha. Also das ist auch ein Phänomen, aber es im Moment, die letzten Spiele geben es nicht wirklich her.
Aber jetzt komm doch endlich zum El Wolfico. Du bist am Samstag im Einsatz beim El Wolfico.
Stuttgart gegen Köln. Ich glaube, dass der VfB gewinnt. Ich glaube, dass der VfB das Spiel gewinnt.
Es wird auch unfassbar emotional werden, glaube ich.
Ja, weil
laufen wir in den 92er-Trikots auf, glaube ich, ne? VfB. Und Köln hat
zu früh gefeiert.
Ja, richtig.
Eine Woche zu
Wobei
früh
sich
gefeiert.
Die Spieler gewehrt haben, ne? Das waren auch kuriose Bilder, muss man sagen.
Ja, vielleicht belehrt mich auch Steffen Baumgart einmal mehr eines Besseren, wenn er die jetzt nochmal zurückholt. Also dahingehend, als dass er sagt, jetzt das letzte Spiel nochmal Platz 6 hat für uns eine hohe Wertigkeit, nachvollziehbarerweise. Aber wenn er das nochmal in die Mannschaft bekommt, dann sage ich Chapeau.
Ich bin auch der Überzeugung, dass Stuttgart das Ding gewinnt. Ich bin bei Dortmund Hertha, bin ich so ein bisschen unschlüssig. Ich erinnere mich damals an dieses Spiel Dortmund gegen Hoffenheim.
Ja, da war ich auch.
Da war ich auch. Und das war ja auch ein ganz krankes Spiel irgendwie, wo es dann am Ende nicht gereicht, also wo Hoffenheim sich gerettet hat. Und
Relegation damals gegen Kaiserslautern.
Also gegen Kaiserslautern, ja, auch. Ja,
Hoffenheim. Also Hoffenheim rettete sich in die Relegation und
richtig.
Und ist dann gegen Hoffenheim sicher, gegen Kaiserslautern sicher weitergekommen.
Wir könnten,
sicher in der Liga
gewonnen. Wenn wir die Zeit hätten, könnten wir jetzt auch noch eine ganze Halbzeit über den 1. FC Kaiserslautern reden, weil was da passiert
aber,
ist.
Aber da haben wir eine Ausgabe noch kommende Woche.
Ja.
Da können wir ein bisschen über Kaiserslautern. Ich freue mich wahnsinnig, das kann ich jetzt schon mal sagen, dass ich mal wieder an Betze komme.
Du bist da.
Ja, für Sat.1. Macht die komplette Relegation für Sat.1.
Ja, dann können wir auf jeden Fall, sollten wir das mitnehmen, Wolf. Wir müssen auch unbedingt dann noch ein paar Worte mindestens über Eintracht Frankfurt verlieren. Da steht das große Finale an.
Ja.
Nächste Woche, da wird es mit Sicherheit schon ein paar Bilder aus Sevilla geben, wenn wir sprechen. Und alles Weitere, würde ich sagen, sehen wir dann. Ich wollte den Schwenk noch schaffen von Felix Magath möglicherweise gegen seinen HSV, habe ich gesehen beim Blick auf den letzten Spieltag in England, dass Man City ja gegen Aston Villa ran muss.
Ja.
Und da sitzt ja auf der Bank Stevie G.
Stevie.
Hätte auch was, wenn Stevie G quasi Liverpool zum Meister macht. Dann
ja, hätte was. Das wäre ein sehr romantischer Ansatz.
Ja,
das wäre ein sehr romantischer Ansatz.
Und ich habe das Gefühl, es ist zuletzt wieder so viel Romantisches im Fußball passiert in den letzten Wochen.
Ja,
die Emotionen sind zurückgekehrt, finde ich.
Es das
ist
stimmt.
so meine Wahrnehmung gewesen. Was mich sehr freut übrigens, weil auch da nicht falsch verstehen, ist diese Platzstürme, da sind natürlich jetzt auch wieder Menschen echt verletzt worden, auf Schalke vor allen Dingen. Das heißt, das ist natürlich alles andere als schön. Dennoch ist es wichtig und gut, diese Emotionen wieder zu erleben, glaube ich. Dass die Leute sich wieder freuen, ins Stadion gehen zu können. Dass es Mannschaften gibt wie Schalke, wie Köln, die jetzt da Großes erreicht haben und die wieder da sind. Und Frankfurt natürlich, ganz oben an der Speerspitze der Bewegung, was die Fans da abgerissen haben und wahrscheinlich jetzt nächste Woche in Sevilla abreißen werden. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Also die Finals sind alle geil, die europäischen Finals.
Total, ja.
Wir haben ein cooles Pokalfinale noch mit zwei Gegensätzen, da werden wir auch noch drüber reden.
Ja.
Und ansonsten wünsche ich eine gute Woche. Wie gesagt, denkt dran, euch nochmal eine Last-Minute- Bewerbung für die Gästeliste unseres großartigen Grillabends.
Grillcard. Sichert euch die Grillcard.
Sichert euch die Grillcard. Das findet ihr in den Shownotes. Von meiner Seite alles Gute.
Von meiner Seite auch. Schöne Woche. Sportlich bleiben. Bis zur nächsten. Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.